Die Salbung Jesu ist ein Zeichen von der Liebe des Vaters. Das zeigt uns die Stelle Matthäus 3, Verse 16 und 17, wo das Kommen des Geistes auf Jesus im Zeichen der Liebe des Vaters steht. Dies ist mein geliebter Sohn, der bereit ist, den Willen des Vaters auszuführen in dieser Welt. Dieses Wort steht am Anfang des öffentlichen Dienstes unseres Herrn. In Johannes 3, der Stelle, die wir heute Morgen schon hatten, steht diese Verbindung ebenfalls. Johannes 3, 34 und 35. Denn der, den Gott sandte, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hand gegeben. Die Sendung steht also im Zeichen der Liebe. Die Tatsache, dass er den Geist nicht nach Maß hat, ist ein Zeichen der Liebe des Vaters. Groß B. Die Salbung bedeutet für Jesus Christus, Groß B, Doppelpunkt. Die Salbung bedeutet für Jesus Christus Zurüstung für seine Sendung. Zurüstung für seine Sendung. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, der Stelle, die wir heute Morgen lasen, sagt Petrus, dass Gott ihn salbte mit Heiligem Geist und Kraft. Der Heilige Geist ist die Kraft unseres Herrn, in der er arbeitet. Er sagt auch, ich treibe Dämonen aus durch den Geist Gottes. Warum benötigt der Sohn Gottes die Ausrüstung mit Kraft? Weil er sich erniedrigt hat. Er ist zwar Gott, aber er hat verzichtet auf die Ausübung seiner Allmacht und lässt sich nun ausrüsten vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 4 kommt diese Erniedrigung zum Ausdruck. Man vergleiche Kapitel 4, Verse 26 und 27. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrlich, es haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Sohn, und Sohn ist im Griechischen Kind. Aber das Wort ist nicht das normale Wort für Kind, sondern das Wort, das gleichzeitig auch für Sklave steht. Wir haben ein übliches Wort für Sklave, das ist Doulos. Und wir haben ein übliches Wort für Kind, aber dieses weder das eine noch das andere, sondern ein Wort, das beides bedeutet, Sklaven oder Kind. Und dieses Wort wird gebraucht von Jesus in seiner Erniedrigung, als er Richtung Kreuz ging. Dieser Jesus, der sich erniedrigt hatte, der sich als Sklave verstand, der braucht die Ausrüstung des Geistes, weil das zu dieser Heilsordnung gehört, zu dieser Heilszeit. Groß C, ein letztes Doppelpunkt. Was bedeutet die Salbung mit dem Geist für Jesus nicht? Wir haben uns gefragt, was sie bedeutet. Was bedeutet sie nun nicht? Die Salbung mit dem Geist bedeutet für Jesus nicht, dass er vorher nicht etwa den Geist gehabt hätte. Das soll es nicht sagen. Übrigens, man muss auch einen Unterschied machen zwischen Jesus und uns, was das Erleben des Geistes betrifft. Bei uns fallen Ausrüstung mit Kraft und Empfang des Geistes zusammen, nicht bei Jesus. Er ist Gott, er hat immer den Geist. Aber er wird mit seiner Salbung ausgerüstet mit der Hilfe des Geistes für seinen Dienst. Weiter, die Salbung bedeutet für Jesus nicht, dass er dabei mit dem Geist getauft wird. Der Begriff Taufe im Geist darf man, diesen Begriff darf man nicht auf Jesus beziehen. Die Salbung Jesu wird nicht als eine Geisttaufe aufgefasst. Taufe bedeutet Beerdigung und ist somit ein Hinweis auf vorangegangenen Tod, Tod für Sünde, die Jesus nicht hat. Jesus bedarf keiner Taufe im Geist, weil er keines Heils bedarf. Taufe ist ein, mit dem Geist ist ein Heilsakt. Taufe bedeutet fernerhin Auferstehung. Jesu eigentliche Taufe war sein Kreuz und danach stand er auf. Unsere Geisttaufe nimmt uns hinein in seine Geschichte, in seinen Tod, in seine Auferstehung und in die Folgen derselben. Unsere Wassertaufe ist ein Zeichen von diesem mit hineingenommen sein. Unsere Geisttaufe ist ein eigentliches Hineinnehmen in Jesu Tod und Auferstehung. Wird uns zugeschrieben. Die Wassertaufe ist ein Zeichen davon. Oder anders gesagt, die Wassertaufe ist ein Zeichen von der Geisttaufe. Aber Jesus bedarf nicht der Geisttaufe. Er lässt die Wassertaufe an sich vollziehen, weil sie ein Bild ist von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und als Verkündigung, dass er diesen Weg gehen wird. Aber die Geisttaufe ist eine Wirklichkeit, die er nicht braucht. Wir brauchen sie. Klein c, Punkt. Wir haben eben gesprochen von der Salbung des Messias. Wir sprechen jetzt vom Heiligen Geist im Leben und Dienst des Messias. Der Geist im Leben und im Dienst des Messias. Römisch 1, Doppelpunkt. Der Messias widersteht die große Versuchungsprobe in der Kraft des Geistes. Er obsiegt in seiner großen Versuchungsprobe am Anfang seines Weges in der Kraft des Geistes. Ein Vergleich der Verse 1 und 14 in Lukas 4 ist sehr interessant. In Lukas 4 heißt es, Jesus, erfüllt mit dem Geist, ging in die Wüste. Und dann kommt die Versuchungsgeschichte. Vers 14. Jesus kam hervor in der Kraft des Geistes. Das heißt, der Geist, mit dem er voll war, zeigte sich als Geist der Kraft in der Versuchung. Er hat also mit Hilfe des Wortes Gottes und des Geistes Gottes die Versuchungsprobe bestanden. Und hat uns somit gezeigt, wie wir in Versuchung bestehen können. Römisch 2, Doppelpunkt. In Leben und Dienst überhaupt wird Jesus vom Geist geführt. Jesus wird schlechthin vom Geist geführt in seinem Leben und Dienst. Jesaja 48. Ich stelle noch einmal, nun hat mich gesandt sein Geist. Er führt Jesus in seinen Dienst. Alles, was er tut, tut er durch den Geist. Römisch 3, Doppelpunkt. Durch den Geist werden Jesus Christus auch Worte gegeben. Johannes 3, Vers 34. Johannes 3, Vers 34. In Kapitel 6 sagt er, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Wahrheit. Vers 63, Johannes 6, 63. Gott gibt ihm die Worte und somit sind diese Worte gleichsam Geist, weil der Heilige Geist in seinen Worten redet. Römisch 4, Doppelpunkt. Seine Wunder tut Christus durch den Geist. Seine Wunder tut der Messias durch den Heiligen Geist. Er treibt Dämonen aus, Matthäus 12, Vers 28, durch den Geist, Matthäus 12, Vers 28. Und überhaupt wirkt er in der Kraft des Geistes, wenn er Wunder tut. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Fünftens, Römisch 5, Doppelpunkt. Sein ganzes Denken und Handeln wird vom Heiligen Geist geprägt. Sein ganzes Denken und Handeln. Bei Jesaja heißt es einmal, auf demselben wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Merken Sie all diese Ausdrücke? Weisheit, Verstand, Rat, Erkenntnis. Das heißt, der Geist prägt das Denken und Handeln des Messias. Das war Jesaja 11, die Verse 2 und 3. Klein D, Punkt. Der Geist im Leiden des Messias. Der Geist im Leiden des Messias. Wir haben einen Vers, der davon spricht. Und der ist in Hebräer 9. Durch den Geist opferte sich der Sohn Gottes. Durch den Geist opferte er sich. Das Kreuz bleibt letztlich ein Geheimnis. Wie kann Gott Gott verlassen? Welche Rolle spielt der Geist am Kreuz? Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Geist dort ist am Kreuz, wenn Jesus sich aufopfert als Lamm für unsere Schuld. Hebräer 9, Vers 14. Klein E, der Heilige Geist ist auch in der Erhöhung des Christus, auch in seiner Erhöhung. Wann beginnt die Erhöhung? Sie beginnt mit der Auferstehung. Die Erhöhung beginnt nach dem Tiefpunkt. Der Tiefpunkt war in seinem Tode. Die Erhöhung beginnt in seiner Auferstehung. Welche Rolle spielt der Heilige Geist nun in dieser Erhöhung, die mit der Auferstehung beginnt? Römisch 1. Der Heilige Geist ist an der Auferstehung selbst beteiligt. Römer 1, Vers 4. Diese Stelle sagt uns, dass die Auferstehung eine Krafttat war. Der Heilige Geist ist der Geist der Heiligkeit, in dessen Kraft Jesus aufersteht. Die Auferstehung ist aber auch eine Gerechtigkeitstat. 1. Timotheus 3, Vers 16. 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Was heißt das? Geoffenbart im Fleisch, er wurde Mensch und als Mensch starb er. Was heißt gerechtfertigt? Schlagen Sie auf Römer 4. Römer 4, 22 bis 25. Die letzten Verse dort. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es, das heißt die Gerechtigkeit, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, dass die Gerechtigkeit ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es, das heißt die Gerechtigkeit, zugerechnet werden wird, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckte, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben wurde und zu unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. Die Auferweckung Jesu rechtfertigt Jesus, das heißt, stellt ihn als gerecht heraus. Die Auferstehung Jesu Christi zeigt, dass Jesus gerecht war, als er starb. Denn er starb, wenn jemand stirbt, ist es für Sünde. Und wenn Jesus gestorben ist, hätte man sagen können, er war ein Sünder. Aber die Auferstehung zeigt, dass er Gott ist und Gott kann nicht sündigen. Er war also sündlos. Aber er starb doch. Und Tod ist für Sünde. Wenn jetzt ein Sündloser stirbt, dann kann es nicht für seine eigene Sünde sein, denn er ist nicht sündig. Wenn ein Unschuldiger, also wirklich unschuldiger, Sündloser stirbt, dann muss es für die Sünde anderer sein. Er ist gerecht und die Auferstehung dient zu unserer Rechtfertigung. Denn wenn wir einen Gerechten haben, der anstelle von anderen starb, dann können wir gerecht werden. Und so ist seine Gerechtigkeit, die durch die Auferstehung verbürgt wird, das Geheimnis unserer Rechtfertigung. Aber seine Auferstehung geschah, sagt 1. Timotheus 3, Vers 16, durch den Geist. Jesus wurde gerechtfertigt, das heißt, er stand auf, durch den Geist. Im Geist geschah seine Rechtfertigung. Römisch 2, der Heilige Geist wird vom Aufgefahrenen gesandt. Der Heilige Geist wird vom Aufgefahrenen gesandt. Das ist der zweite Teil der Rolle des Geistes in der Erhöhung Jesu. Der Geist weckt Jesus auf, Jesus fährt gen Himmel, und wenn Jesus gen Himmel gefahren ist, sendet er den Geist. Jetzt lässt sich der Geist von Jesus senden. Vorher sandte der Geist Jesus. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist Jesus oben und der Geist kommt nach unten. Ja. Vorher kam Jesus runter, der Geist war oben und schickte ihn. Und jetzt ist Jesus gen Himmel gefahren und schickt den Geist. Und so tauschen sich die Rollen in der Dreieinigkeit Gottes. Wie sieht das aus, wenn der Geist vom Aufgefahren, vom gen Himmel gefahrenen gesandt wird? Das beginnt damit, und das kann ich nicht ganz verstehen, aber es steht so geschrieben, dass der Sohn den Vater um diese Gabe bittet. Johannes 14, Vers 16. Vielleicht dient das zu unserer Hilfe, für unser Gebetsleben. Wir wissen, dass Gott etwas tun will, auch für uns. Aber es bleibt nicht dabei. Er will gebeten sein. Auch wenn wir wissen, was Gott tun will. Wir wissen, dass Gott Menschen retten will. Und was Gott will, kann er auch tun. Aber er will darum gebeten werden. Und so sollen wir beten, dass Menschen gerettet werden.
Vielleicht ist dies eine Hilfe. Jesus weiß, dass der Vater den Geist schicken will. Und dennoch bittet er den Vater, er liebt seine eigenen Apostel, seine Jünger so sehr, er will nicht, dass sie vaterlos sind. Und nun richtet er eine Bitte an den Vater, gib ihnen einen und den dritten von uns, damit er jetzt an meiner Stelle ihnen beisteht. Johannes 14, Vers 16. Der Sohn bittet den Vater um diese Gabe. Johannes 14, Vers 16. Dann sendet der Sohn und gibt den Geist. Einige Schriftstellen hier. Johannes 1. Evangelium Johannes 1, Vers 33. Ich kannte ihn nicht, bekennt Johannes der Täufer, aber der, der mich sandte, in Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf welchen du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der im Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jesus ist es, der den Geist sendet und mit diesem Geist tauft. Taufen heißt schenken. Er schenkt den Geist, versieht seine Jünger mit diesem Geist. Kapitel 15, Vers 26. 15, Vers 26. Wenn aber der Fürsprecher kommen wird, welchen ich euch vom Vater senden werde. Der Sohn sendet diesen Fürsprecher. Kapitel 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Der Sohn sendet und gibt dann den Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn Johannes taufte mit Wasser, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Was also in Kapitel 2 berichtet wird, wird hier prophezeit. Und in Kapitel 2 heißt es dann in Vers 33, nachdem er, Jesus, nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Wer hat ausgegossen? Jesus. Jesus sandte den Geist, als er in den ersten Versen des Kapitels kam. Titus 3, Vers 6. Titus 3. Welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus. Gott schickt den Geist durch Jesus Christus. In diesem Sinne sind es Gott, der Vater und der Sohn, der den Geist, die den Geist schicken. Römisch 3, Doppelpunkt. Der Heilige Geist und der Erhöhte wirken nun zusammen. Der Geist und der Sohn, der erhöht ist, wirken jetzt zusammen. Gehen wir zurück zu Johannes 14. Diese Stellen, die wir jetzt lesen werden, sind sehr wichtig für unser Verständnis von dem Wirken unseres Herrn in unserem Leben heute. Ich will mir Zeit nehmen, diese zu besprechen. Sie sind sehr, sehr praktisch und wichtig für uns. Johannes 14. Das Verhältnis von Jesus zum Geist für uns heute ist nicht immer klar. Johannes 14, Verse 17 und 18.
den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, weil er bei Jesus war und Jesus war bei ihnen, und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Aber er geht ja weg. Und wenn er weggeht, schickt er den Geist. Nicht er kommt, sondern der Geist. Und doch sagt er, ich komme zu euch. Das heißt, der Geist vertritt Jesus. Im Geist kommt Jesus zu uns. Kapitel 16, 13 bis 15. Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber derjenige kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Warum? Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, steht nicht geschrieben über sich selbst, sondern von sich aus. Er redet nicht in eigenem Namen, das könnte er ist Gott, aber er tut es nicht. Genau wie Jesus Gott war und in eigener Kraft oder in eigenem Namen hätte seine Wunder tun können. Aber er verzichtet darauf und tut sie in der Kraft des Geistes. So handelt der Geist, wenn er gesandt wird, nicht selbstständig, sondern im Auftrag des Sohnes. Er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und von wem hört er es? Und das erfahren wir gleich. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verherrlichen. Wie? Denn von dem Meinigen, das heißt von meinen Worten, er wird hören, was ich sage, von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkünden. Meiniges ist Wort. Jesus spricht zum Geist, der Geist spricht zu den Jüngern und sie sprechen prophetisch, geben Wort Gottes, das wir heute haben, geben es weiter an die Gemeinde. Und so haben wir heute vom Geist, von Jesus vom Geist, von den Aposteln gesprochenes Wort. Der Geist handelt im Auftrag des Sohnes. Kapitel 20. Kapitel 20, Vers 19 bis 22. Als es nun an jenem ersten Wochentag Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten und aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Das ist der Shalom-Gruß. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Das kann man sich vorstellen. Was für eine Freude das war. Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Friede sei mit euch. Als ob er sagen will, das war nicht nur ein Gruß. Ich meine, was ich sage. Wieso? Friede vom Kreuz her. Er hat ihnen eben die Hände gezeigt. Friede sei mit euch. Stellen Sie sich vor, er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite. Friede, das heißt, vom Kreuz her gibt es jetzt Versöhnung. Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater sandte, so schicke ich euch. Und nachdem er das sagte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Steht nicht geschrieben, dass sie ihn gerade dann bekamen, vielleicht für die vorübergehende Zeit, aber dies ist noch nicht die Erfüllung der Verheißung, dass der Geist kommen sollte. Und die Jünger werden auch hier nicht wiedergeboren, wie Dr. Magis von Berlin sagt. Ja. Hier haben sie die Wiedergeburt der Jünger, weil sie den Heiligen Geist bekamen. Pfingsten ist Ausrüstung und Kraft. Dann hat man wieder dieses zweistufige Modell. Nein, das geht nicht. Pfingsten ist die Erfüllung der Verheißung, dass der Geist kommen soll. Dies ist nicht die Erfüllung. Aber der Geist wird in Verbindung gebracht mit der Leistung Jesu am Kreuz und der Sendung Jesu, der Jünger. Jesus sendet und verspricht den Heiligen Geist, sie sollen den empfangen. Jesus wird also über den Geist die Jünger begleiten. Kapitel 1, Apostelgeschichte 1, Vers 2. Da er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Nach der Auferstehung wirkt Jesus zusammen mit dem Heiligen Geist. Kapitel 2, Vers 33 bis 36. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Sehr interessant. Jesus ist erhöht durch Gott, den Vater. In der Erhöhung ist Jesus zum Herrn, zum Herrscher, wie Sie heute Morgen sehr schön ausführen. Jesus wird zum Herrn, ist auf den Thron gesetzt. Und ist jetzt was? Christus, das heißt Messias, der Gesalbte, der Retter. Von dort aus rettet Jesus auf Erden, weshalb Petrus hier ihn seinen Namen verkündet. Kommt zu Jesus. Weil Jesus erhöht worden ist. Aber der Erhöhte schickt den Heiligen Geist. Den die bekommen, die an Jesus glauben. So geschieht Heil hier auf Erden durch den Heiligen Geist. Aber es ist der Herrschende im Himmel, der das hier vollzieht, durch den Heiligen Geist. Jesus, der Erhöhte, wirkt hier auf Erden Heil durch seinen Vertreter, den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat. Die Herrschaft des Sohnes Gottes im Himmel kommt durch den Heiligen Geist zum Ausdruck. Denn Heil ist Herrschaftsaufrichten. Wo immer die Herrschaft Jesu aufgerichtet wird, da ist Heil. Wie heute Morgen sehr gut gesagt wurde, Heil, Barmherzigkeit ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Nur ein Herrscher kann barmherzig sein. Nicht nur übrigens, weil er auch anders handeln könnte, sondern weil es Herrschaft braucht, um die Not zu wenden. Barmherzig kann jeder sein, aber kann nicht viel tun, ja? Aber Jesus kann die Not wenden. Warum? Weil er über die Situation herrscht. Er kann Satan vertreiben, er kann Krankheit vertreiben, er kann aus unserer Not heraushelfen, was immer die Not ist, er kann heraushelfen. Er kann ihnen auch den Sieg geben, am Fußballtag, wenn er will. Aber sie können noch so viel Tonnen von Glauben mitnehmen, für den rein nichts helfen, wenn er das nicht tun wird. Ja? Denn sie wissen nicht, ob er ihnen den Sieg geben will. Sie wissen nur, dass er es tun kann. Ja. Vielleicht wird er der erste Mal in ihrer Mannschaft sein. Apostelgeschichte, nein, jetzt kommen wir zum Römerbrief. Im Römerbrief wird das nun uns etwas deutlicher gesagt. Römer 8. Obwohl das keine große Not ist, wenn man verliert im Fußballspiel. Römer 8, Vers 2, jetzt sorgen Sie dafür, dass Sie eine gute Übersetzung haben. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Es geht hier um das Leben, das in Christus Jesus ist. In Christus ist Leben, weil er das Leben ist. Und dieses Leben in Christus ist das Leben, das der Geist verwaltet. Und das ist das neue Gesetz, das dem alten Gesetz Moses gegenübersteht. Es gibt jetzt eine neue Kraft, eine neue Ausrichtung, eine neue Linie, die jetzt Gesetz genannt wird. Und dieses neue Gesetz ist der Heilige Geist, der das Leben von Jesus Christus verwaltet. Christus schenkt sein Leben durch den Geist. Vers 6 bis 14. Kapitel 8, Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gedanken beim Diesseitigen zu haben und von dort her Kraft zu erwarten, bedeutet Absterben des geistlichen Lebens. Die Augen zu stark auf den Fußball gerichtet zu haben, bedeutet Tod für ihr Gebetsleben. Stimmt das? Die Augen zu stark auf irdische Sorgen zu haben, bedeutet Tod. Die Gesinnung, das Denken des Fleisches, das heißt, das sich befassen mit irdischen Fragen, die den Leib angehen. Das Fleisch ist der Leib. Das, was mit dem Leib zu tun hat, wenn das in den Vordergrund rückt und das geistliche Denken verdrängt, da liegt der Tod im Topf. Passen wir auf. Nicht ist es falsch, über den Leib zu denken. Es ist falsch, hier hängen zu bleiben. Und nicht vom, die Perspektive geht nicht von hier aus, die Perspektive geht vom Herrn aus. Und vom Herrn betrachten wir unseren Leib und die Fragen des Leibes und die Fragen des irdischen Wohlergehens und so weiter. Die Perspektive muss richtig sein. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Wo sind wir jetzt? Vers 8. Die aber, nein, Vers 6, Entschuldigung. Die Gesinnung des Geistes, das heißt, das Denken vom Geist her ist Leben und Friede, darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht sein. Die aber, die im Fleisch sind, nicht die, die fleischlich sind, steht nicht geschrieben. Es steht geschrieben, die aber, die im Fleisch sind. Wer sind die Leute, die im Fleisch sind? Kann jemand mir das sagen? Es ist eine ganz bestimmte Gruppe. Wer ist im Fleisch? Schlagen Sie auf Kapitel 7, Vers 5. Als wer? Wir ist Pronomen. Ein Pronomen sagen uns rein nichts, wenn kein Nomen dahinter steht. Was ist ein Nomen? Ein Hauptwort. Was ist das Hauptwort, beziehungsweise jetzt plural, die Hauptwörter? Wer wird durch wir hier vertreten? Von wem redet Paulus, wenn er wir sagt? Spezifisch? Welchen Jüngern? Den 12 Aposteln. Das ist das Erste. Erste Person, wir, schließt ihn zuerst ein. Ja? Das ist das Erste. Aber Plural, er ist nur einer, folglich muss noch jemand da sein.
Die Gemeinde in Rom.
Das mal jemand praktisch.
die Leser des Briefes, die Adressaten, ja? Wir, der Schreiber und die Leser. Als wir, natürlich in der Anwendung aller Christen, aber das ist erst eine Anwendung. Ja? Zunächst einmal, rein textlich, ist das Paulus und die Leute, die Christen in Rom. Ja? Aber jetzt in der Anwendung, weil das nur repräsentativ ist, Paulus spricht ja von sich und von den römischen Christen nicht als einer besonderen geografischen Gruppe, sondern als Christen. Ja. Als Christen einmal im Fleisch waren. Wo sind die Christen jetzt? Nicht. Noch einmal. Als wir im Fleisch waren. Wo sind sie jetzt nicht? Im Fleisch. Sie waren dort, sind es offenbar nicht. Wer ist dann im Fleisch? Ja, die anderen, die nicht Christen. Das ist sehr wichtig für das Verständnis von Vers 9. Oder von Vers 8. Oder wo sind wir jetzt? Vers 8. 8 Vers 8. Die aber, die im Fleisch sind. Ja? Die im Fleisch sind. Paulus sagt, wir waren im Fleisch. Die im Fleisch immer noch sind, das ist nicht Paulus, das sind nicht die Christen in Rom, das sind andere Leute, aber nicht Christen. Das sind nicht Christen. Bitte?
Von fleischlichen Christen spricht.
Ja.
Ja, das wäre in dem Sinne ja auch nicht verkehrt.
Nein. Das sind Menschen, die sich so verhalten, die so denken und handeln, wie wenn sie noch im Fleisch wären. Eine Ähnlichkeit besteht da schon manchmal. Sie sind nicht im Fleisch, aber sie tun als ob. Das heißt, ihr Denken ist vorübergehend genau dort, wo das Denken eines Nichtchristen immer ist. Das ist der Unterschied. Ihr Denken ist vorübergehend dort, wo das Denken eines Nichtchristen immer ist.
Aber sie müssen ja dann in dem Sinne trotzdem im Geist
kommen. Naja, Christen sind.
Sie sind nicht in dem Sinne, sag ich mal, nur die nicht mehr gläubig sind, sondern in dem Sinne Menschen.
Fleischige Christen bleiben Christen.
Ja.
Und Christen sind im Geist. Sie sind nicht im Fleisch. Das heißt, das Fleisch ist nicht ihre Welt. Da haben sie nicht ihre Wurzeln. Paulus kann auch das Wort Welt gebrauchen, Kolosser 2. Warum tut ihr, als ob ihr in der Welt lebt? Ja? Das Fleisch ist das Diesseitige und ihre, die ganze Dynamik. Ja? Beginnt mit meinem Leib und dann die ganze Umwelt. Wer dort lebt, der ist kein Christ. Aber ein Christ kann im Geist wohnen, dort seine Welt haben, dort sein Leben haben, von dort bezieht er, ist eine Rebe am Weinstock. Ja? Er ist angeschlossen, wie der Finger an der Hand. Aber er lebt, seine Augen schielen auf das Diesseitige. Seine Sorgen um den Leib mal kann es Sorgen sein, mal kann es Freuden sein. Aber die ganzen Gedanken, da er vorübergehend saugt er an dieser Brust. Ja. Vers 8. Die im Fleisch ihre Lebenswurzeln haben, vermögen Gott nicht zu gefallen. Nur Jesus kann Gott gefallen. Und wer bei Jesus ist. Ihr aber, jetzt kommt das, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geiste. Sehen Sie die zwei Welten? Das sind zwei verschiedene Räume, zwei verschiedene Lebenswelten. Fleisch, Geist. Wann ist man im Geist? Lesen Sie weiter. Wenn der Geist in uns ist. Und wann ist der Geist in uns? Vers 10. Wann ist der Geist in uns? Wenn Christus in uns ist. Und wann ist Christus in uns? Wenn wir ihn aufgenommen haben. So einfach. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Wenn aber Christus in euch ist, das setzt er voraus, wenn der Geist da ist, das ist ja, weil Christus in uns ist. Dann ist der Leib tot, mit kleinem T geschrieben. Dann ist der Leib tot, der Sünde wegen. Aber
So, nachdem die Gedanken mich in Urlaub genommen haben, kommen wir wieder zurück. Der Geist, welcher Geist? Sehr wichtig, das Verständnis. Der Leib zwar tot, der Sünde wegen, aber der Geist ist Leben. Welcher Geist? Von welchem hat er gesprochen? Vom Heiligen Geist, der Gottesgeist ist, Vers 9, und auch Christi Geist ist. Dieser Geist, nicht mein Geist, es ist mein Leib in 10a, aber Geist ist nicht mein Geist, sondern der Heilige Geist. Mein Leib ist tot, das heißt dem Tode geweiht, weil die Sünde noch da ist. Der Leib ist nicht im Heil, er ist außerhalb des Heils. Er ist tot, noch nicht im Leben. Aber der Heilige Geist ist Leben. Jetzt halten Sie hier fest, ein Finger auf Vers 10 und jetzt schauen Sie Vers 2 noch einmal an. Wo ist das Leben? Vers 2. Haben Sie gute Übersetzung? In Christus Jesus. Das Leben ist in Christus Jesus, aber der Geist ist dieses Leben. Was sagt aber Galater 2? Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Geist ist, was Jesus ist. Jesus ist, was der Geist ist. Gott ist Leben. Beide sind Gott. Der Geist und Jesus sind Gott. Gott ist unser Leben. Und wenn Gott in uns wohnt, dann ist er unser neues Leben. Er ist das ewige Leben, das ich habe. Der Jesus Christus ist mein Leben durch den Heiligen Geist, der mein Leben in mir ist. Der Gerechtigkeit wegen, weil ich gerechtfertigt bin und ich gerecht leben soll. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hatte. Wer hat Jesus von den Toten auferweckt? Gott der Vater. Und der Geist ist sein Geist. Der Vater hat Jesus auferweckt und sein Geist wohnt in euch. Wenn dieser Geist, von dem der Jesus auferweckte, in uns wohnt, dann wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Das heißt, Gott wird die sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jetzt wohnt der Heilige Geist in mir und Gott wird durch diesen Geist meinen Leib zur Auferstehung bringen. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auferstehen. Warum und wie? Durch den Heiligen Geist. Aber auch dort, in 1. Thessalonicher 4 heißt es, durch Jesus. Jesus wirkt durch den Geist, auch in der Auferstehung. Vers 12. So sind wir also, Brüder, Schuldner. Wir sind Schuldner. Aber nicht dem Fleisch gegenüber, sondern dem Geist gegenüber. Das ist klar. Wir sind also, Brüder, Schuldner. Nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch wieder zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben oder seid dabei zu sterben. Das geistliche Leben stirbt ab in dem Maße, wie man für das Fleisch, für das Diesseitige lebt. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes, die selbstständig handeln wollen, nicht unter der Herrschaft Jesu sind, tötet, so werdet ihr leben. Denn, Fortsetzung des Satzes, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Söhne. Das heißt, in der Freiheit, nicht Kinder. Kinder sind sie, aber hier steht das Wort Söhne, weil das Gesetz Moses das gegenüber ist. Geist und Gesetz stehen einander gegenüber. Vers 2 noch einmal. Das neue Gesetz ist der Geist Gottes. Und wer von diesem Gesetz frei geworden ist, wird als Sohn betrachtet. Sohn, Sohnes Stellung war die Befreiung vom Gesetz. Man muss hier im Hintergrund als Parallelstelle Galater 4, 1 bis etwas 4 haben. Aber die will ich jetzt, den Text will ich jetzt nicht lesen. Also, hier sehen wir, wie der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen wirkt, aber Vers 2 ist maßgebend, das geschieht alles von Jesus Christus her, der auch im Himmel herrscht, wie Petrus am Pfingsttage sagte, Jesus zum Christus, zum Herrn gemacht. Und durch ihn, dieser Jesus, schickt den Heiligen Geist und er verwaltet nun das Leben von Jesus Christus in uns. Er schenkt es im Namen von Jesus und er verwaltet es in unserem Leben, während unseres heiligen Lebens. Alles bringt, das heißt, wenn der Geist walten darf, regieren darf, dann kommt durch dieses Walten die Herrschaft Christi in meinem Leben zum Ausdruck. Wenn Christus König ist, ist der Geist König. Ist der Geist König, dann ist Jesus König geworden. Die zwei wirken zusammen. Nächste Stelle. 2. Korinther 3. Am Ende von Vers 5 sagt Paulus, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Gesetzes, sondern des Geistes. Buchstabe hier ist ein Stichwort für Synonym für Gesetz. Also wir sind nicht Diener des alten Bundes, des Gesetzes, sondern wir sind Diener des Geistes, des neuen Bundes, der ein Bund des Geistes ist. Entschuldigung. Ein Bund des Geistes. Denn der Buchstabe, das heißt das Gesetz, tötet. Aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Gesicht Moses zu schauen vermochten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verurteilung Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Aber dieser Dienst ist ein Dienst des Evangeliums, des Dienstes Jesu. Man verkündet Jesus Christus, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Es ist der Dienst Christi, aber durch den Geist. 16 und 17 in Kapitel 3. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wer ist dieser Herr? Nun, zunächst denken wir Jesus. Normalerweise ist Herr Jesus Christus. Es könnte sein, dass Paulus hier zweierlei im Sinn hat. Lesen wir Vers 14. Aber ihre Sinne wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testamentes, sodass sie nicht entdecken, dass es in Christus aufhört. Sobald es aber, Vers 16, sich zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Zunächst scheint Jesus im Blickfeld zu sein. Aber, jetzt heißt es Vers 17, denn der Herr ist der Geist. Ob man von Jesus spricht oder vom Geist, beide sind Herr. Das kann offenbar schnell übertragen werden, von Jesus zum Geist. Es macht keinen Unterschied. Jesus ist Herr und der Geist ist Herr. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, das heißt der Geist von Jesus, der Herr ist, da ist Befreiung. Und am Ende von Vers 18 wieder. Nämlich vom Geist, das heißt dem Herrn. Der Herr ist der Geist, nicht des Herrn Geist. Ich weiß nicht, warum der Übersetzer das so sagt. Im Grundtext scheint das der Geist selbst zu sein, der hier Herr ist. Jetzt gehen wir zu 1. Johannes. 1. Johannes 3. Entschuldigung, ich sollte doch Vers 18 lesen. Ich merke gerade, da haben wir wieder diesen Zusammenhang. Aber wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht in den Spiegel, im Spiegel, die Herrlichkeit des Herrn wieder, die Herrlichkeit Jesu, und werden umgewandelt in dasselbe Bild. In welches Bild? Das Bild von Jesus. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist, das heißt vom Herrn. Der Geist macht mich zu einem Bild von Jesus. Und so dient der Geist wieder dem gen Himmel gefahrenen, dem erhöhten Herrn, in dessen Auftrag er wirkt. 1. Johannes 3. 1. Johannes 3. Vers 24, der letzte Vers. Und wer seine Gebote hält, wessen Gebote? Vers 23, das ist sein Gebot. Nun, wissen wir immer noch nicht. Vers 21. Geliebte, wenn unser Herz uns verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, also von Gott. Weil wir seine Gebote halten, das heißt Gottes Gebote, und tun, was vor ihm, das heißt vor Gott, wohlgefällig ist. Das ist sein Gebot, das heißt Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und einander lieben nach dem Gebot, das er, Gott oder Jesus, könnte beides sein, uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, könnte Gott oder Jesus sein, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns verbleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Christus und der Vater wohnen in uns durch den Geist. Offenbarung 3, Vers 1. Den Boten, nicht Engel hier, man schreibt nicht Briefe an Engel, dem Boten der Gemeinde in Sardes schreibe. Im Grundtext steht das Wort für Bote. Das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Wer spricht hier aber? Wer diktiert diese sieben Briefe? Jesus diktiert sie. Jesus hat die sieben Geister. Und mit diesen Geistern wirkt er in der Gemeinde in Sardes und auch in den anderen Gemeinden. Da sehen wir es wieder. Er durch den Geist.